Ihr Lieben, ich möchte aus Jesaja 40 drei Verse lesen, die schon heute angeklungen sind, weil daraus auch der Wochenspruch für diese Woche resultiert, aus Jesaja 40, die Verse 3 bis 5. Da heißt es: Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Ja, das habe ich noch vergessen. Ihr Lieben, ein Text, der uns allen bekannt ist und über den viel gesprochen, gepredigt, nachgedacht wurde. Aber er ist natürlich ein Text, der ganz besonders hineinpasst, auch in die Adventszeit. Und ich möchte ein paar Gedanken darüber sagen. Ihr wisst, solche Texte sind so groß, dass man sehr, sehr viele Aspekte dazu sagen könnte. Man kann immer nur auswählen, möchte ich auch heute tun. Es wird hier ausgesprochen, eine Stimme ruft vom Himmel, das ist also wahrscheinlich ein Engel oder wir wissen es nicht genau, es wird hier nicht gesagt. Es wird dem Volk Gottes zugerufen, hier natürlich in erster Linie mal Volk Israel. Wir wollen das immer uns bewusst machen, wenn alttestamentliche Texte gepredigt werden, ist immer zuerst eine Botschaft an Israel, aber weil wir auch aufgepfropft sind auf den edlen Ölbaum, gilt es auch uns. Aber auch Israel, das dürfen wir nicht vergessen. Aber es ist ein Aufruf eben an das Volk Gottes. Bahnt dem Herrn einen Weg. In Vers 10 heißt es dann, und das ist in dem Wochenspruch auch mit beinhaltet, denn der Herr kommt mit Kraft, er kommt gewaltig, heißt es in dieser Übersetzung, die da gewählt wurde. Also das heißt, dieses Bahnen des Weges hat einen Zusammenhang mit dem Kommen des Herrn. Und ihr Lieben, bahnt einen Weg. Das ist eine Aufgabe, die uns gestellt ist. Und die einen Zusammenhang hat mit dem Kommen des Herrn. Unsere Aufgabe ist es, dem Herrn einen Weg zu bahnen. Seine Aufgabe oder sein Vorhaben ist zu kommen. Und das muss irgendwie zusammenfließen. Das, was, wie wir den Weg bahnen und dieses Kommen des Herrn. Ihr Lieben, wenn ich dann denke, wie hier das beschrieben wird, dass man die Talebenen einebnen soll, ausfüllen soll und das Höckrige abtragen soll, sodass eine ebene Straße wird. Ich meine, in unseren heutigen Tagen ist das eher verständlich, wenn man eine Autobahn baut, vor allem in Österreich. Da ist das natürlich der Fall. Was das für eine enorme Erdbewegung bedeutet, um eine Straße zu bauen, die in diese Weise geht, das war für damalige Verhältnisse menschlich gar nicht möglich. Solche Dinge zu machen, die hier geschrieben. Wir können uns das besser vorstellen, aber es ist ja ein geistliches Bild. Es ist ein Bild dafür, dass den Weg zu bahnen, das ist eine Bewegung, die da von uns ausgelöst werden soll. Und im Grunde genommen geht es ja eigentlich darum, dass wir verstehen, wenn der Herr sagt, bahnt den Weg des Herrn, dann ist es ein geistlicher Prozess, der in den Herzen der Menschen stattfindet. In unserem Leben stattfindet. Das heißt geradezu, wir sollen ein Weg sein. Wir sollen zu einem Weg werden, den der Herr benutzen kann für sein Kommen. Wir sollen der Weg sein. Wir sollen zu einem solchen Weg werden. Das ist sozusagen das geistliche Bild, das dahinter steht. Wenn von der Herrlichkeit des Herrn gesprochen wird, die kommen wird oder er kommt gewaltig, dann, ihr Lieben, dann ist das auch ein Ausdruck, der in der Bibel in sehr vielfältiger Weise vorkommt. Und das Kommen des Herrn, das ist einerseits immer auch ein Akt, etwas, was geschieht, ein bestimmtes Ereignis. Und gleichzeitig ist es immer auch, und das ist so typisch Bibel, dass es immer gleichzeitig Dinge gibt, eine mehrfache Bedeutung, ist nämlich darin, dass es zu allen Zeiten darum geht und ganz besonders in unseren Tagen, dass ständig wir mit der Zunahme der Gegenwart Gottes rechnen sollen. Und dass wir sozusagen nicht nur Wegbereiter sein sollen für die Wiederkunft des Herrn als ein einmaliges Ereignis, sondern, das ist ein Teil davon, und der andere Teil ist, dass wir ständig etwas in Bewegung bringen, damit, was der Herr benutzen kann dazu, dass seine Herrlichkeit sich unter uns mehr und mehr und mehr und mehr offenbart, bis hin zu der letzten Herrlichkeit, wenn er tatsächlich wieder zurückkommt auf Erden. Darum ist es ein Blick nach vorne, also auf die Wiederkunft Jesu, aber es ist auch ein Blick auf die Gegenwart. Wenn wir also aufgerufen werden, mit unserem Leben einen Weg für die Herrlichkeit des Herrn zu offenbaren, dann ist es für das Kommen Jesu, wir können es sogar beschleunigen, im Sinne der Wiederkunft Jesu, aber es ist auch ein Bild dafür, wie sehr es darum geht, dass auch wir es durch unser Leben sozusagen dem Herrn leichter machen, dass seine Gegenwart heute unter uns zunimmt, so wie eine Rutschbahn seiner Herrlichkeit. Unser Leben soll eine Rutschbahn sein, ein Landeplatz, wo Gottes Gegenwart landen kann. Seine Herrlichkeit. Und ihr Lieben, wenn von der Herrlichkeit die Rede ist, das ist ein eigenes Thema, dass ich jetzt nicht viel ausführen möchte. Ich möchte nur sagen, mit der Herrlichkeit sind verschiedene Dinge gemeint. Das ist einmal die Heiligkeit. Wenn Gott des Gegenwart zunimmt, nimmt seine Heiligkeit zu. Das hat Konsequenzen für die ganze Erde. Wenn die Heiligkeit Gottes offenbar wird, hat etwas zu tun mit Offenbarwerden von Sünde und so weiter. Wenn die Herrlichkeit Gottes zunimmt, dann wird seine Liebe größer, sichtbar. Sein Erbarmen in einem Maß, wie wir sonst nicht erleben. Wenn seine Herrlichkeit kommt, dann ist seine Kraft spürbar. Dann wird etwas von dieser himmlischen Kraft, die mit ihm verbunden ist, mehr und mehr in dieser Welt durchbrechen, auch in Zeichen und Wundern und vielen anderen Dingen. Also ihr Lieben, es ist ein großes Paket, was damit verbunden ist. Das ist jetzt nur eine kurze Beschreibung dessen, was mit der Herrlichkeit Gottes gemeint sein kann, wenn sie kommt. Jetzt schon und in der letzten Form, wenn Jesus sichtbar in diese Erde zurückkommt, nach Jerusalem, den Thron Davids besteigt und sein Reich aufbaut und dann die Herrlichkeit des Herrn und die Erkenntnis des Herrn, wie das Wasser die Erde bedeckt. Sichtbar, wunderbar. Aber wir dürfen jetzt schon etwas davon mehr und mehr erleben. Deswegen sollen wir darüber nachdenken, das ist der Aufruf, der hier an uns jetzt erfolgt, wie sozusagen die Herrlichkeit des Herrn zunehmen kann unter uns. Wie gesagt, das ist immer mit verschiedenen Aspekten verbunden. Dieses Wort bahnt dem Herrn einen Weg. Für damals, für die Israeliten damals, es ist ein Wort an die Gefangenen in Babylon. Für sie bedeutete es eine Ankündigung, dass sie zurückkehren werden in ihr gelobtes Land. Und die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar werden darin, dass er kommt und sie zurückführt in ihr Land. Eine zweite sichtbare Erfüllung war, wie Jesus wiedergekommen ist. Zum ersten Mal ist wieder ein Höhepunkt. Und ein drittes Mal, oder eine dritte Ausformung einer Erfüllung dieser Verheißung ist, wenn er ein zweites Mal wiederkommt. Wir stehen zwischen dem ersten und zweiten Wiederkommen. Und ich glaube, dass das Wiederkommen Jesu, das letzte, sozusagen seine Schatten vorauswirft. Dass wir jetzt schon mehr und mehr von Gott beschenkt werden mit dieser Herrlichkeit, die dann ihren Höhepunkt erreichen wird, wenn er wiederkommt. Jetzt schon will Jesus seine Gegenwart zunehmen lassen. seine Herrlichkeit, dass alles Fleisch es sieht. Und die Gemeinde ist der Ort, der Leib Christi ist der Ort, wo die Herrlichkeit des Herrn sichtbar werden soll. Deswegen haben wir da eine große Herausforderung und Verantwortung, eine Rutschbahn zu sein, dass die Herrlichkeit Gottes zunimmt und sichtbar wird für alles Fleisch, für Menschen um uns herum. Die Herrlichkeit des Herrn. Ihr Lieben, ich möchte ein paar Punkte nennen, wie wir mit unserem Leben ein Wegbereiter sein können für diese Zunahme der Gegenwart Gottes und der Herrlichkeit Gottes. Keine neuen Dinge, nur zusammenfassend einige Hinweise, die jeder von uns kennt. Ich sage da nichts Neues, sondern nur einfach einmal zusammengefasst. Ich möchte kurz 5 Punkte nennen. Da gibt es ja viel mehr, aber ich sage nur mal eine Auswahl. Das Erste, ihr Lieben, immer im Zusammenhang, wenn es heißt im Neuen Testament, dass Jesus kommt, dass das Königreich nahe ist, dann ist von Buße die Rede. Ihr Lieben, Gott sucht ein bußbereites Volk für sein Wiederkommen. Gott sucht ein Volk, das die Buße zu einem Lebensstil, also Christen meine ich es, ja, zu einem Lebensstil gemacht hat, denn ein solches Volk ist eine Rutschbahn für die Herrlichkeit Gottes, für die Zunahme der Herrlichkeit Gottes und letztlich, dass er wiederkommt. Ein Volk, eine Gemeinde, ein Leib Christi, das in der Buße lebt. Nicht nur einmal oder zweimal in seinem Leben Buße tut, sondern wo Buße etwas ist, was sozusagen wirklich ein Lebensstil geworden ist, das uns begleitet. Johannes der Täufer, als er das Kommen Jesu ankündigt, sagt er, tut Buße. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also das Kommen Jesu, die Zunahme der Gegenwart Jesu hat immer mit Buße zu tun. Als Jesus erst einmal auftritt und predigt, sagt er auch, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und es hat sozusagen seinen ersten größten Höhepunkt erreicht, seinen Beginn, als Jesus dann gestorben ist, auferstanden ist, zum Himmel gefahren ist und er zum König dieses Reiches geworden ist, das jetzt schon begonnen hat, damals, und das einer Vollendung entgegengeht. Eine Zunahme. Und das hat immer etwas zu tun mit Buße, ihr Lieben. Und ich denke, dass sozusagen wir ein neues, ein besseres Verständnis brauchen. Kann das ja natürlich jetzt nicht ausführen, mehr noch, aber euch immer wieder hinweisen, Buße ist eines der wesentlichen Dinge in unserem Leben, eine Bußhaltung, die unser ganzes Leben durchzieht, die nie aufhört, die Gott wohlgefällig ist. Und auf der sozusagen Jesus auch, die Jesus benutzen wird, um seine Gegenwart stärker hervorbringen zu lassen. Ihr Lieben, aus Gottes Sicht ist Buße etwas Wunderschönes. Es ist etwas Wunderschönes. Wir sehen es nicht so immer, ja? Aber im Grunde genommen ist es mit Freude verbunden. So sieht es Jesus. Buße heißt ja Umkehr, Metanoia im Griechischen. Das ist eine Umkehr. Das heißt, Buße heißt, ich kehre von etwas ab und wende mich etwas anderem zu. Ich kehre um. Das ist Abkehr und Hinwendung. Und man sieht schon in diesen Dingen, das ist ein Prozess. Das ist nicht nur ein einmaliger Akt. Das ist ein Prozess und der findet ständig statt, dass wir uns immer wieder vom Herrn zeigen lassen, wo wir uns abkehren müssen von Dingen, die ihm nicht gefallen, die nicht seine Wege sind. Und wo wir uns hinwenden sollen einer immer radikaleren Nachfolge Jesu und seinen Wegen und seinen Plänen. Und ich denke mir, ihr Lieben, dass auch Johannes der Täufer diesen Prozess der Umkehr wunderschön beschrieben hat, indem er gesagt hat, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist Buße, das ist Umkehr. Von meinem Ich abkehren und zu meinem neuen Ich, das Jesus ist, mich hinwenden. Ihr Lieben, das ist es, worum es geht. Mein Ich muss da etwas tun. Und ihr Lieben, wenn das geschieht, diese Buße, dann ist eine mächtige Bewegung des Geistes im Gang, die vergleichbar ist mit dem Einebnen von Tälern und dem Abtragen von Hügeln. Buße ist die stärkste Bewegung im Leben eines Menschen. Wenn das zu einer Haltung wird, dass wir von ganzem Herzen dem Heiligen Geist bitten, dass er uns zeigt, wo unser Ich immer noch eigene Dinge im Leben sozusagen vorhat und plant, wo unser Leben immer noch von unserem eigenen Ich beherrscht wird. Und das ist vielfach. Mit unseren eigenen Gedanken, mit unseren eigenen Vorstellungen, mit unseren eigenen Wegen, mit unseren eigenen Plänen, mit unserem eigenen Dienst und alles, was wir eigen sagen. Da muss eine Umkehr stattfinden und nicht nur einmal, sondern immer wieder, weil da schleicht sich auch etwas ein. Umkehr hat etwas zu tun, dass wir tiefer und mehr uns vom Heiligen Geist beschenken lassen und zeigen lassen, was Sünde in unserem Leben ist. Dass wir abkehren von sündigen Wegen und wirklich und ernsthaft und radikal uns zuwenden auf diese neuen Wege. Sünde hat Abkehr und Buße hat auch etwas zu tun. Ihr Lieben, das eigene Ich kann auch im Geistlichen, in einem geistlichen Menschen eine enorme Rolle spielen. Ein Beispiel ist geistliche Überheblichkeit. Ihr Lieben, geistliche Überheblichkeit ist eines der schlimmsten Dinge, empfinde ich, in den Augen Gottes. Weil da das eigene Ich vergeistlicht wird. Geistliche Überheblichkeit, geistlicher Stolz. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das vom Heiligen Geist selber in unserem Herzen zeigen lassen, wo diese geistliche Überheblichkeit, wo ich mein eigenes geistliches Ich erhebe und höher setze als das des anderen. Und das heißt dann, dass ich das andere abwerte oder anderen oder anderes abschätzig beurteile und so weiter. Da ist so viel drinnen, dass eine eigene Predigt wiederum. Aber ihr Lieben, dieser geistliche Überheblichkeit, dieser geistliche Stolz, der ist ein großes Hindernis auf dem Weg, wo die Herrlichkeit Gottes in uns und in unserer Gemeinde und in im ganzen Leib Christi zunehmen kann. Es gibt so viele Ebenen, wo das Ich im Wege ist. Und da braucht es Buße. Und ihr Lieben, das Gegenteil von diesem geistlichen Überheblichkeit ist Demut. Demut. Das ist nicht so ein beliebtes Wort, und auch nicht unter Christen, aber es ist sozusagen das, wo Jesus in besonderer Weise darauf schaut, auf ein demütiges Herz. Nicht ein erhabenes Herz, das sich überhebt über anderen mit seiner eigenen Geistlichkeit, mit seiner eigenen Reife, mit seiner eigenen Beurteilungskraft und das andere eher geringschätzt. Demut. Ich werde nie vergessen, als Paul Kane, einer der größten Propheten des vorigen Jahrhunderts, er lebt ja noch, einmal bei uns gewesen ist, privat, das war damals noch in Würflach, da hat er uns auf ein Wort hingewiesen. Das war ein Wort, das Gott ihm gegeben hat für uns und damit auch für uns als ganze Gemeinde. Das ist ein Wort aus Jesaja 66. Und dieses Wort hat er zitiert und hat gesagt, das gebe ich euch. Das heißt, und der Herr blickt auf die Armen, auf die Elenden, auf diejenigen, die einen zerschlagenen Geist haben, das ist übersetzt mit dem Wort demütig sind und die vor dem Wort des Herrn erzittern. Das ist eine Haltung, ein zerschlagenes Herz. Das heißt, ein Herz, das arm ist, das bedürftig ist, im Sinne dessen, dass wir so vor den Herrn treten. Herr, vor dir bin ich nichts. Ich kann nichts aufweisen, auch nicht meine hohen Erkenntnisse. Vor dir schaut das anders aus. Und wenn wir das ehrlich tun, es gibt auch eine gespielte Demut, die meine ich nicht, ja. Aber dieses demütige Herz, das ist das Gegenteil von geistlichem Hochmut. Das gefällt dem Herrn. Der Herr blickt auf solche, die ein demütiges Herz haben. Und diese sind es, die er in besonderer Weise benutzen möchte, dass seine Gegenwart auf dieser Erde zunimmt. Ihr Lieben, darum ist es so wichtig, dass wir das geschehen lassen in uns. Gut, das Zweite, was ich anführen möchte, ist neben dieser Bereitschaft zur Buße, das ist das Nächste, das ich so ausdrücken möchte, nämlich Gott sucht bei seinem Volk nicht nur ein bußbereites Herz, sondern auch, ich sag's so, einen Lebensstil der Treue. Ich bin überzeugt davon, je länger ich die Bibel lese, dass unsere Treue Gott gegenüber, es ist nicht die Treue Gottes uns gegenüber, sondern unsere Treue ihm gegenüber, eine der wesentlichen Rollen in unserem Leben spielt, dass der Herr sucht. Im Psalm 101, glaube ich, heißt es, und der Herr blickt, schaut, sucht die Treuen im Lande. Er sucht die Treuen im Lande. Ihr Lieben, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wenn man schaut, zum Beispiel im Zusammenhang mit jenen Stellen in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, wo von dem Wiederkommen Jesu die Rede ist, dann kommt immer die Treue vor. Das ist sehr interessant. Was ist die Frage für den wiederkommenden Herrn? Es ist die Frage, ob er auf Erden sein Volk vorfindet als treue Verwalter seines Erbes, das er uns gegeben hat. Was ist ihm wichtig? Dass wir treu befunden werden. Ihr Lieben, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Paulus sagt im 1. Korinther 4, da sagt er, dass wir am meisten als Diener, als Knechte gehalten werden sollen, so will er sich sehen, als Knechte Gottes, nämlich als Verwalter seiner Geheimnisse. Und was fordert man von einem Verwalter mehr, als dass er als treu befunden werde? Wenn Jesus wiederkommt, wenn er zunehmend zu uns kommt, bis hin zum letzten Mal, was will er vorfinden? Was sucht er? Unsere Treue. Denkt an das Gleichnis von den Talenten. Das Gleichnis von den Talenten ist in der Endzeit reden. Da ist die Rede von, wenn der Herr wiederkommt, da heißt es, dass ein Mann ferne wegreist sozusagen und er übergibt seinen Knechten verschiedene Talente. Und dann geht das Gleichnis auf den Höhepunkt zu. Und wenn er wiederkommt, was will er vorfinden? Treue. Und er gibt dem einen 5 Talente, dem anderen 2, dem einen, dem dritten einen. Diejenigen, die 5 und die 2 bekommen haben, die wuchern mit diesen Talenten. Und der eine, der nur 1 empfangen hat, der vergräbt es. Und dann kommt der Herr und sagt und fragt, was sie gemacht haben. Und in diesem Gleichnis, ihr Lieben, wird das so deutlich, dass der verantwortungsvolle Umgang mit dem, was uns Gott anvertraut hat, in einer beständigen Form, das ist Treue. Das ist nicht nur ein einmal, dass ich dem Herrn gehorche. Sondern Treue ist etwas Beständiges, was mein ganzes Leben durchzieht. Der Herr möchte gerne, dass wenn er kommt, möchte er uns vorfinden, gerade in der Tätigkeit, wo wir treue Verwalter sind. Nicht, wo wir zurücklehnen und sagen, ja, der Herr kommt ja noch lange nicht. In Matthäus 24 gibt es dieses Gleichnis vom treuen Knecht und vom bösen Knecht, auch in der Endzeit reden. Und der treue Knecht ist derjenige sozusagen, der treu seine Aufgabe als Verwalter durchführt, Tag für Tag für Tag, bis der Herr wiederkommt. Und der andere, der böse Knecht sozusagen ist derjenige, der sozusagen sich um das Anvertraute nicht kümmert und in seinem Herzen sagt, ach, der Herr kommt ja noch lange nicht. Und dann fängt er sein Leben an. Dann behandelt er die anderen sozusagen wie seine Diener, die ihn bedienen sollen. Nicht als einer, der selber für die anderen sorgen soll, denn das war seine Aufgabe. Und zu diesem sagt Jesus, es ist ein böser Knecht. Was sucht der Herr? Treue. Und ihr Lieben, das ist ein wesentliches Wort, Treue. Das heißt, festhalten an dem, was der Herr uns gegeben hat, an Verheißungen, an verschiedenen anderen Dingen. Festhalten oder ein verantwortungsvolles Umgehen mit allen Gaben und Fähigkeiten und Befähigungen, die er uns gegeben hat. Ein ständiges daran arbeiten mit dem Heiligen Geist zusammen, dass unsere Gaben entfaltet werden, dass unsere Gaben zum Blühen kommen, bis er, Jesus, wiederkommt. Da gibt es kein Zurücklehnen. Das ist ein ständiges Umgehen damit. Versteht ihr, es geht um das Umgehen mit diesen Gaben. Der Verwalter geht recht um und er lehnt sich nicht zurück, sondern es ist ein ständiges bis zu seinem Wiederkommen. Es geht darum, dass wenn der Herr wiederkommt, er uns sieht, wie wir gerade dabei sind, seine Aufträge zu erfüllen. Nicht, wo wir gerade uns zurücklehnen und sagen, werden wir schon sehen, wann er kommt. Und ihr Lieben, einer der wichtigsten, ja vielleicht der wichtigste, nicht vielleicht, sondern sicher der wichtigste Auftrag, den der sozusagen, wenn man jetzt Jesus als den Verwalter, als den König sieht, der seinen Verwalter einen Auftrag gibt, ist ja nicht nur für seine Leute zu sorgen, sondern biblisch gesehen ist der höchste Auftrag der Missionsauftrag. Der Missionsauftrag. Wenn Jesus kommt, jetzt in Wirklichkeit sozusagen nach, dann möchte er uns vorfinden als solche, die den Missionsauftrag erfüllen. Also er möchte uns vorfinden als solche, die in dem Auftrag leben, in Ausleben, wo er sagen kann, so wie in diesem Gleichnis von den Talenten, du guter und du treuer Knecht. Du guter und du treuer Knecht. Du hast herrlich das verwaltet, was ich dir gegeben habe. Und darum setze ich dich zu etwas Höherem ein oder gebe dir noch mehr. Also das ist etwas, was so wichtig ist, ihr Lieben, die Treue. Und Treue ist nicht ein Begriff, der in Momenten sich abspielt, in Höhepunkten des Lebens oder in besonderen Augenblicken, sondern Treue ist etwas, was durchgeht. Was durchgeht. Der Herr, unser ganzes Leben, Jesus möchte sich auf uns verlassen können. Das ist ein wichtiger Gedanke. Dass wir richtig mit dem umgehen, was er uns gegeben hat. Und wenn wir solche Leute sind, die in Treue unseren Aufgaben wahrnehmen, mit unseren Gaben wuchern, dann ist das wie eine Rutschbahn, wo die Herrlichkeit Gottes zunehmen kann. Ein dritter Punkt. Jesus sucht Menschen für sein Kommen, die in Leidenschaft zu ihm entbrannt sind. Die Liebe zu Jesus, die Liebe zu Gott, natürlich auch die Liebe zu den Mitmenschen, aber ich beschränke mich jetzt auf die Liebe zu Gott, ist etwas, was enorm eine Kraft entfaltet, die dazu führen kann, dass die Gegenwart Gottes zunimmt, wenn sein Volk in Liebe zu ihm entbrannt ist. Ihr Lieben, ihr kennt ja dieses große Gebet Israels, das Shema Israel, wo es heißt, und du sollst den Herrn, deinen Gott, das ist das höchste Gebot, wie Jesus dann sagt, lieben. Das ist nichts Neues, klar. Aber ich sage mal, da muss sozusagen immer wieder auch der Hebel angesetzt werden, wenn wir eine Straße bauen. Wie entbrannt bin ich in Liebe zu Jesus? Das baut den Weg für sein Kommen. Und es heißt dort an dieser Stelle das höchste Gebot, wie Jesus denn auch sagt, du sollst Gott, den Herrn, lieben. Und dann heißt es von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und hier in dieser nicht hier, also im Matthäus-Evangelium, wo Jesus das dann sagt, heißt es, und mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem Verstand. Es ist sehr interessant, dass wo von der Gottesliebe die Rede ist, da ist nicht so sehr von Gefühlen die Rede. Die Gefühle spielen immer eine Rolle. Das ist nie abzuwerten. Aber sie spielt sich nicht allein ab in den Gefühlen. Liebe ist viel mehr als nur in den Gefühlen. Und vor allem, es ist eine Liebe, die unabhängig ist von den Umständen unseres Lebens. Wenn wir Gott nur dann lieben, wenn es uns gut geht, wenn Dinge gerade sehr schön sind, wenn wir gerade ein wunderbares Wunder erlebt haben, das ist eine sehr fragwürdige Liebe, wenn sie sich nur in diesen Situationen abspielt. Liebe zu Jesus muss etwas völlig Unabhängiges sein. Was ist die Liebe zu Jesus? Es wird ja hier mit diesen drei Begriffen auch deutlich gemacht. Von ganzem Herzen. Liebe zeigt sich darin, woran mein Herz hängt. Wenn mein Herz ganz ungeteilt an Gott hängt, dann ist es ein Zeichen von Liebe. Ob ich jetzt da viel spüre und Liebesgefühle habe oder nicht, das ist gar nicht der Punkt dabei. Wenn Jesus sagt, du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, dann meint er mit einem ungeteilten Herzen. Das ist sozusagen das Wesentliche, das Wichtigste in deinem Leben muss er sein. Wenn das der Fall ist, ungeteilt, dann ist es ein Zeichen von Liebe. Steht das sehr wichtig. So definiert die Bibel Liebe. Jesus die Nummer eins in unserem Leben. Ja, und da muss man wirklich achten darauf, ob das wirklich so ist. Und wenn Jesus nicht die Nummer eins ist, wenn wir ein geteiltes Herz haben, dann können wir noch so viele Liebesgefühle zu Gott haben und zu Jesus. Dann stimmt es einfach nicht. Die Liebe muss sich ausdrücken. In unserem ungeteilten Herzen für Gott. Deswegen, wenn wir ihn lieben wollen, dann braucht es auch diese Frage, Heiliger Geist, wo gibt es etwas, wo mein Herz zweigeteilt ist? Wo ich neben dir auch noch an anderen Dingen genauso hänge wie an dir? Wo meine Liebe geteilt ist? Denn woran mein Herz hängt, das ist meine Liebe. Du sollst Gott lieben von ganzer Seele. Ihr Lieben, Leute, das Wort Seele meint ja nicht einen Bestandteil in unserem Leben. Wenn die Bibel von Seele redet, so wie auch von den anderen Bereichen in unserem Leben, dann meint sie immer den ganzen Menschen hinsichtlich einer bestimmten Funktion. Wenn die Bibel von Seele redet, dann meint sie den ganzen Menschen hinsichtlich seiner Sehnsucht, seines Verlangens, seiner Bedürftigkeit. Meine ganze Seele sehnt sich nach dir, schreit nach dir, mein Gott. Da verwendet der Schreiber das Wort Seele, weil er damit ausdrücken, mein Ich als ganzer Mensch, nicht nur der Teil, den man Seele nennen würde, sondern ich als Ganzer sehne mich nach dir. Also das heißt, von ganzer Seele Jesus und Gott lieben heißt, dass sich alles in mir sehnt nach diesem Gott. Dass ich einen Hunger und einen Durst habe nach ständiger Gemeinschaft mit ihm. Nach Hingabe. Die Antwort ist Hingabe. Wenn wir von ganzer Seele Gott lieben, dann heißt das, wir sind ihm hingegeben. Nicht nur mit einem Bereich unseres Lebens, sondern mit unserem ganzen Leben. Unser ganzes Leben ist Hingabe. Weil sich alles sehnt. Er ist derjenige, dessen ich am meisten bedarf. Das ist ein Bedürfnis. Und wenn das Jesus ist, dann ist sozusagen, bin ich ein Mensch, der Gott liebt. Du sollst den Herrn lieben von deinem ganzen Verstand. Interessant ist der Verstand hier. Der Verstand hat etwas zu tun mit unseren Entscheidungen, mit unserem Willen, mit unserer Erkenntnis. Und das meint es auch hier. Die Liebe ist etwas, wozu wir uns entscheiden müssen. Das ist nicht einfach so irgendwie halt so ein Gefühl, das daherkommt oder auch nicht. Liebe ist eine Entscheidung. Mit unserem Verstand kann ich mich entscheiden, Gott zu lieben, weil ich erkannt habe, das ist auch wieder eine Verstandessache, dass er der Einzige ist, der mich so liebt wie kein anderer. und der aus Liebe zu mir sein Leben hingegeben hat. Das ist eine Erkenntnis, die mit meinem Verstand zu tun hat. Und aus dieser Liebe, die er zu mir hat, weil ich die weiß, erkannt habe, kann ich mich entscheiden, ich möchte mit meinem ganzen Wesen ihn lieben. Ihr wisst, wie in der Offenbarung, dann im zweiten Kapitel, in den sogenannten Sendschreiben, im ersten Sendschreiben, Jesus da sagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Auch das ist wieder in einem größeren Zusammenhang mit dem Blick auf die Wiederkunft Jesu. Er möchte ein Volk vorfinden, das brennend in ihn verliebt ist. Und das brennende Verliebtsein ist wieder eine Rutschbahn, das jetzt schon die Gegenwart Gottes zunimmt. Also wollen wir auch da dem Heiligen Geist bitten, dass er uns hilft, hier Neues zu tun. Ein weiterer Punkt, ein vierter. Ich habe es jetzt schon zum Schluss erwähnt, aber das, was für Jesus von ganz besonders auch wichtig ist und natürlich auch dann den Schreibern des Neuen Testamentes, den Aposteln, sie formulieren das so, Paulus formuliert das so in Römer 12, Vers 11, sagt er, seid brennend im Geist. Das heißt, für Jesus ist es von größter Bedeutung, lest Johannes Kapitel 14 bis 16. Das sind die Kapitel, in denen Jesus über das Kommen des Heiligen Geistes spricht und welche Aufgabe, welche Funktion er in unserem Leben sozusagen durchführen möchte. Ein geisterfülltes Leben ist die absolute Voraussetzung aus der Sicht der Bibel, nicht aus meiner Beurteilung, sondern aus der Sicht der Bibel, die dazu führt, dass wir vorbereitet sind, dass wir ein Wegbereiter sind. Werdet voll Geistes. Das ist ein Prozess, wo Paulus sagt, das ist ein ständiger Prozess. Er möchte, dass der Heilige Geist so wie ein Strom lebendigen Wassers von uns fließt, wie in Johannes 7 es heißt. Denn wenn wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind und wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, darum geht's. Menschen, die dem Heiligen Geist den größtmöglichen Raum geben, der möglich ist. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Dass der Heilige Geist in uns, mit uns und durch uns alles tun kann, was er möchte. Das sind die Menschen, von denen Paulus sagt, wandelt im Geist. Das ist ein Wandel. Das ist nicht ein einmaliges Geschehen, sondern ein ständiges sich erfüllen lassen von dem Heiligen Geist. Ein ständiges Sehnsucht danach, dass wir mehr und mehr unter die Kraft, unter die Führung und so weiter des Heiligen Geistes kommen in unserem Leben und dafür Weichen stellen. Denn ihr Lieben, wir brauchen so dringend den Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist ist nichts möglich. Das ist eine entscheidende Sache, auf die wir immer wieder achten müssen, wenn wir denken, wie können wir das Kommen des Herrn, die Zunahme der Gegenwart Gottes vorbereiten mitten unter uns, dass wir geisterfüllt leben. Der Heilige Geist ist es, der uns Offenbarung gegeben hat, wer Jesus ist. Ich hätte keine Ahnung ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist es, der in mir ein neues Leben geschaffen hat. Ewiges Leben. Es ist eine Schöpfung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist es, der in mir dieses neue Leben ausbreitet. Das nennt die Bibel Heiligung. Das ist ein Geschehen des Geistes. Der Heilige Geist ist es, der in mir Früchte hervorbringt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit und so weiter. Also der uns umgestaltet auf das Bild Jesu hin. Das kann nur der Heilige Geist. Also es hängt sehr viel davon ab, wie stark wir dem Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben. Der Heilige Geist ist es, der uns mit Kraft und mit Vollmacht beschenkt. Für unseren Dienst. Dass wir den Dienst Jesu so tun können, wie er es möchte, brauchen wir den Heiligen Geist. Das heißt, wir müssen ihm Raum geben. Wir müssen mit ihm kommunizieren. Er muss sozusagen etwas ganz Bewusstes in unserem Leben sein. Nicht so, naja, es gibt ihn eh irgendwie in uns. Jesus bezeichnet den Heiligen Geist als Person. Und mit einer Person kann man kommunizieren. Es ist der Heilige Geist, der uns Offenbarung und Weisheit gibt, wie wir leben sollen. Er gibt uns die Offenbarung. Wenn ich ohne den Heiligen Geist die Bibel lese, ist es Bahnhof. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir machen uns gar nicht bewusst, wie stark wir angewiesen sind. Wir brauchen das Licht. Wir brauchen Strategien. Wir brauchen Unterscheidung. Das ist alles durch den Heiligen Geist. Einen Lebensstil unter der Führung und der Kraft des Heiligen Geistes. Wandelt im Geist. Ihr kennt das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Wiederum in den Endzeitreden Jesu. Und ihr Lieben, das ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Er reicht sozusagen in dem Darstellen seinen Höhepunkt, wenn es ums Öl geht. Da werden unterschieden die 5 klugen und die 5 törichten Jungfrauen. Die einen sind die, die genug Öl mithaben für ihre Lampen und die anderen, die kein Öl mithaben für ihre Lampen. Und das Öl, das kann man mit gutem, es gibt verschiedene Auslegungen über das Öl in diesem Gleichnis, aber ich glaube, dass es ganz sicher ein Aspekt davon ist, dass wir das Öl mit dem Heiligen Geist verbinden. Das heißt, die klugen Jungfrauen waren sich der Bedeutung des Öls bewusst. Die Törichten haben das Öl nicht so stark beachtet. Sie waren auch sozusagen Christen. Sie gehörten zu den 10 Jungfrauen, ja? Aber sie haben dem Wirken und der Innewohnung des Heiligen Geistes nicht so viel Bedeutung zugemessen, wenn ich das jetzt sozusagen auslege. Und die klugen Jungfrauen, die waren diejenigen, die gesagt haben, das Wichtigste ist, dass wir genug Öl haben. Das heißt, wir müssen alles dran setzen, dass wir ständig darauf ausgerichtet sind, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden und zu sein. Das ist ein ständiger Prozess. Das ist wie ein Fluss, der von oben kommt und ständig fließt. Wenn der aufhört, dann ist es Schaden. Dann ist es ein Schaden. Und das Letzte, nur 2 Sätze, weil ich noch nicht zu viel sagen möchte, aber nur hinweisen möchte. Lieben, das, was ich jetzt nur andeute, das ist euch bekannt, daher brauche ich es auch nur andeuten, aber das wird meistens nicht im Zusammenhang mit so einem Text gepredigt. Und da geht es jetzt vor allem darum, dass wir als Gläubige das Kommen Jesu zu seinem zweiten Mal vorbereiten. Das ist etwas, wo das Thema Israel eine zentrale Rolle spielt. Jetzt könnte ich 2 Stunden drüber reden. Ihr wisst, dass mein Herz davon voll ist. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Warum? Weil das zweite Kommen Jesu ist aufs Engste mit Israel als Volk und als Nation verbunden. Und ihr Lieben, worum es darum geht, Gott sucht Menschen, also Christen, Gläubige aus der Nationen, die ein Verständnis dafür durch den Heiligen Geist entfalten, wie Gott sein Volk Israel und sein Land Israel für das Kommen Jesu in Jerusalem gebrauchen möchte. Und da gibt es eine Reihe von Verheißungen im Alten Testament, die auf diese Zeit hindeuten. Und wir sollen solche sein, die mit Gott übereinstimmen in dem, was er mit Israel noch vorhat, nämlich auch uns zum Segen. Und es wird sein Kommen beschleunigen, eine Gemeinde aus den Nationen, die kein Verständnis hat für das, was Gott mit Israel vorhat, ist eine amputierte Gemeinde. Ihr Lieben, das gehört dazu zur Wegbereitung. Und es gehört dazu, das ist das zweite große Thema in diesem Zusammenhang, dass heute eine Christenheit die Gläubigen, auf die Gott schaut, wieder ein Verständnis bekommt, was es heißt, dass wir als Gläubige aus den Nationen in den edlen Ölbaum Israel eingepfropft sind. Solange das nicht geschieht, kann Jesus nicht wiederkommen, denn er will eine Braut aus Juden und Heiden, nicht nur eine Braut aus den Heiden. Und die müssen eins werden. Der Ölbaum ist ein Bild für die Einheit von gläubigen Juden und gläubigen Heiden. Das heißt, hier liegt ein ganz großer Punkt, dass wir ein Verständnis entwickeln, weltweit der Leib Christi für das Kommen Jesu. Deswegen legt er jetzt so den Finger drauf. Jesus legt da ganz besonders den Finger drauf. Ich glaube, dass der Heilige Geist das zu einem der größten Thema auch der nächsten Jahre machen wird. Dass wir verstehen, was es bedeutet, aufgepfropft zu sein auf den edlen Ölbaum und dadurch Anteil bekommen zu haben an den Wurzeln. An dem ganzen Glaubenserbe, das Gott in Israel offenbart hat. An dem ganzen Heil, das Gott in Israel und durch Israel in die ganze Welt bringt. Und das ist noch nicht zu Ende. Das kommt noch, der Rest. Und eine Gemeinde, die das versteht, die sich hinter Gott stellt und sagt, Herr, ich verstehe, was du mit deinem Volk vorhast, wie wichtig es dir ist, dass du deinen Bund mit Israel nicht gebrochen hast und dass du alle deine Verheißungen erfüllst. Und wir wollen an der Seite Israel stehen, nicht nur an der Seite, sondern wir wollen eingepfropft sein in den edlen Ölbaum Israel und so leben. Das bereitet die Wiederkunft. Paulus sagt, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, die Fülle der Heiden, dann wird ganz Israel gerettet. Denn aus Zion wird kommen der Erlöser. Das ist die Wiederkunft Jesu. Die Fülle der Heiden, ihr Lieben, die ist dann gegeben, wenn die Heiden Christen verstehen das Geheimnis Israel und sich mit Gott vereinen darin, dass sie beten, Herr, wir wollen solche sein, die mit dir das wollen, was du für Israel möchtest, weil du in Israel dein Heil für die ganze Welt zu Ende schreibst. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du ein großer Gott bist, der immer und immer wieder uns beschenken möchte mit mehr und mehr und mehr von seiner Gegenwart. Herr, wir möchten solche Leute sein und möchten uns von deinem Heiligen Geist immer wieder neue Offenbarung schenken lassen, wo es Hindernisse gibt, die das behindern, dass du kommst, dass du erscheinst, dass du sichtbar wirst. Und ich bitte dich, hilf uns dabei. Gib uns klare Offenbarung, wo es in unserem eigenen Leben Hindernisse gibt, Hügeln, die wir abtragen müssen, damit wir eine Bahn bauen können für dein Kommen, für dein Erscheinen, für deine Gegenwart und letztlich für dein zweites Kommen. Herr, wir wollen eine ebene Bahn werden, so wie eine Rutschbahn, auf der deine Herrlichkeit unter uns zunimmt, damit du diese Welt erfüllst mit deiner Herrlichkeit. Amen.